Es ist ein Thema, wo ich mit einigermaßen Zittern vor euch stehe, weil ich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema nachdenke, ihr seht es hier schon, was rettet vor dem Verderben, und wir müssen uns mit diesem Punkt des Verderbens beschäftigen. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, merke ich meine eigene Ohnmacht, merke meine eigene Unzulänglichkeit, über dieses Thema ausreichend, hinreichend, erschöpfend sowieso nicht, etwas sagen zu können. Aber mein Wunsch und mein Gebet ist, dass die nächsten Minuten wirklich dazu dienen, dass unser Herz angerührt wird von einer Wahrheit der Heiligen Schrift, die zum Evangelium gehört. Gestern hatten wir uns die Frage nach Sola Scriptura gestellt, allein die Schrift, und wir haben herausgestellt, dass für unser Leben als Christ, also als Leben in der Nachfolge Jesu, es nur eine einzige Grundlage geben kann, und das ist die Heilige Schrift von Anfang bis Ende. Und wenn wir im Hinblick auf die Zelttage nachdenken oder nachgedacht haben gestern Abend, die im September dann, so Gott will, sein werden, haben wir uns das so gesagt, dass auch dafür allein die Heilige Schrift verbindlich ist und ausreichend ist. Das heißt, die ganze Heilige Schrift, die von Gott, Theopneustos war der Fachbegriff dafür, von Gott geatmet, ausgehaucht ist, dass sie Gott gehört und dass sie uns anvertraut ist, um unser Leben danach auszurichten und unseren Dienst danach auszurichten. Und ich hoffe, dass das hängen geblieben ist von gestern Abend, dass die Schrift allein genügt. Die Schrift allein ist ausreichend für jede Frage, die unsere Seele betrifft. Die Fragen der Seele, die Fragen nach der Ewigkeit, die Fragen nach dem Sinn des Lebens, die Fragen nach der Nachfolge Jesu, ist allein die Heilige Schrift ausreichend. Und eben diese Heilige Schrift ist es eben, die uns so viel zu sagen hat, auch zu dem zweiten Thema, was wir uns heute ansehen werden. Was rettet vor dem Verderben? Der Untertitel: allein die Gnade, sola gratia. Und ich möchte mal mit dem Untertitel ganz kurz anfangen, bevor ich dann in das Thema einsteige, was uns oben genannt wird. Sola gratia ist ja eines der Solis der Reformation, bedeutet allein die Gnade oder allein aus Gnade. Und wenn wir über Gnade oder über Rettung vor dem Verderben nachdenken, dann müssen wir natürlich die Begriffe erklären, um die es geht. Der Begriff Gnade zum Beispiel, was es bedeutet, aber auch besonders natürlich, was es bedeutet, wenn wir vom Verderben sprechen und was es dann bedeutet, davor gerettet zu werden. Das sind ja alles Begriffe, die wir vor uns sehen, und die müssen wir mit Inhalt füllen, sonst bleiben sie einfach Begriffe und im schlimmsten Fall verstehen wir überhaupt nicht, was sie bedeuten oder was das Thema bedeutet. Gnade ist etwas, wovon uns die Schrift von vorne bis hinten berichtet. Gnade ist immer etwas Unverdientes. Und ich glaube, das wisst ihr auch. Das habt ihr schon so oft gehört. Gnade bedeutet, mir wird etwas zuteil, was ich nicht verdient habe. Die Heilige Schrift verwendet zwei Begriffe, manchmal austauschbar, manchmal nicht. Das ist einmal Gnade und das ist auf der anderen Seite Barmherzigkeit. Und es ist gut, wenn wir diese beiden Begriffe auseinanderhalten. Gnade beschreibt, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdienen. Vergebung, Erlösung, Befreiung. Und Barmherzigkeit beschreibt etwas, dass Gott etwas von uns fernhält, was wir verdienen. Also die Gnade gibt uns etwas, was wir nicht verdienen. Vergebung. Und die Barmherzigkeit hält etwas von uns zurück, was wir verdienen, nämlich das Gericht Gottes. Und so ist Gnade und Barmherzigkeit sehr eng miteinander verbunden. Und merkt euch das mal, oder behaltet das mal in eurem Hinterkopf, wenn wir jetzt über dieses wichtige Thema nachdenken heute Abend. Und ich möchte noch einmal ganz kurz still werden und ein paar Sekunden noch mit uns beten, weil wir sind wirklich bei diesem Themenbereich so sehr angewiesen auf Gottes Gnade, dass er uns das verständlich macht. Lass uns noch mal kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du segnest, dass du uns jetzt dein Wort öffnest, dass du unsere Gedanken auch zur Ruhe bringst und dass du unsere Gedanken ganz allein auf dich ausrichtest. Herr, wir sind so sehr auf dich angewiesen, wenn wir dein Wort öffnen, es lesen und es auch verstehen wollen. Und ich bitte dich um deine Gnade, jetzt beim Hören und auch beim Reden. Amen. Es gibt Themen, die man heute gerne umschifft. Und ich muss gestehen auch, ich spreche nicht gerne über dieses Thema Verderben. Das ist etwas, worüber man sich Gedanken macht, aber wo man immer wieder zu dem Schluss kommt, man findet eigentlich überhaupt keine Worte, das zu umschreiben, was die Bibel mit Verderben oder Verdammnis oder Hölle beschreibt. Und es ist ja ein Teil des Evangeliums. Ja, richtig. Es ist ein Teil des Evangeliums. Das Evangelium beginnt mit einer schlechten Nachricht. Wir sind alle verloren. Wir gehen alle ins Verderben. So wie ich es gestern Abend gesagt habe, Highway to Hell. Vielleicht erinnert ihr euch, die gestern Abend da gewesen sind, bin gestern Abend die A4 gefahren, es war neblig, es war Sichtfeld, weiß ich nicht wie viele Meter, und dann kam da jemand vorbeigerauscht mit, weiß ich nicht wie viel Speed auf dem Tacho und hat aus meiner Sicht kaum was gesehen. Ja, und ich habe gesagt, so sind die Menschen unterwegs. Auf der Schnellstraße ins Verderben. Sehen gar nicht, wo es hinführt. Sehen gar nicht, was da kommt. Und trotzdem vollen Zunder, volles Gaspedal und drauf los. Und wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, dann habe ich wirklich einigermaßen inneres Zittern, weil es unbequem ist, weil es herausfordert, weil es uns in unserer Ruhe stört, aber auch deswegen, weil ich einigermaßen ohnmächtig diesem Thema gegenüberstehe, weil wenn wir, und vielleicht geht euch das ähnlich, wenn wir über den biblischen Begriff Hölle einmal nachdenken, dann merken wir sofort unsere Begrenztheit, dass wir sagen, das verstehen wir nicht. Da haben wir nur einen Horizont, der bis zur Tür geht und das war's dann. Und wir haben einfach so wenig Worte, um das zu beschreiben. Und trotzdem gehört es zum Evangelium, diese schlechte Nachricht, dass der Mensch verloren ist. Weil erst dann, wenn der Mensch erkennt, wohin sein Weg geht, wird er die gute Nachricht des Evangeliums schätzen und lieben lernen. Das heißt, um es mit anderen Worten zu sagen, das Evangelium ist nur ein halbes Evangelium, wenn wir es vergessen oder versäumen oder absichtlich unterschlagen, von der ewigen Gottesferne zu reden. Und das soll heute schwerpunktmäßig unser Thema sein. Und es macht mich, obwohl ich die Aufgabe habe, jetzt darüber nachzudenken mit euch und euch dieses Thema nachzubringen, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es macht mich gerade sehr, sehr sprachlos, wenn ich darüber nachsinne. Und doch müssen wir unbedingt darüber reden. Erinnert ihr euch, die gestern da waren, an die Zahl, die ich genannt habe, wie viele Menschen jeden Tag diese Erde verlassen? Hat sie noch jemand im Kopf? Es waren 150.000. 150.000 verlassen jeden Tag diese Welt. Du hast noch nicht bis 2 gezählt und schon ist wieder jemand nicht mehr da. Du kannst es ausrechnen in dieser Abendstunde. Nimm einfach nur mal 60 Minuten und rechne es hoch, wie viel das sind in diesen 60 Minuten, wie wir vielleicht jetzt hier sitzen und auf das Wort Gottes hören. So mancher mag sich vielleicht fragen, warum machen wir uns Gedanken über ein solch destruktives Thema? Wollen wir nicht lieber das Positive herausstellen? David Brainerd war ein junger Indianermissionar und er war ein enger Freund von einem wahrscheinlich der größten Theologen, den die Welt je gesehen hat, Jonathan Edwards, in den USA, in Neuengland damals. Und er behauptete, dass mehr Menschen zum rettenden Glauben an Christus kommen durch Predigten, wo Ermutigung geschieht, wo die Liebe Gottes hervorgehoben wird. Und es stimmt zweifelsfrei. Aber, und das war sein Gedanke, den er dann angefügt hat und den auch Jonathan Edwards zum Beispiel immer wieder auf den Leuchter gestellt hat, besonders in einer seiner enorm durchschlagenden Predigten, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes, dass zur Liebe Gottes unbedingt dazugehört, dass ich über Gottes Zorn nachdenke, über die Verlorenheit des Menschen, wie er ausgeliefert ist dem Gericht Gottes und wie er von Natur an, von Geburt an auf diesem Weg unterwegs ist. Und wenn er keine Rettung durch Christus erfährt, in Gottes Hand landen wird, wo sein ewiger Zorn auf diese Menschen ausgegossen wird. Das gehört dazu, zum Evangelium. Ja, wir wollen lieber hören von Gottes Gnade, von Gottes Barmherzigkeit, von seinem Frieden und von seiner Liebe. Aber, und ich glaube, das leuchtet uns jetzt schon ein, dass wir Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Frieden viel mehr schätzen und mehr verstehen, wenn wir begreifen, wovor uns seine Gnade bewahren will, bewahren soll. Wir können seine Liebe erst dann wirklich begreifen, wenn wir uns Gedanken über dieses schwierige Thema machen, so wie heute Abend. Ja, John MacArthur hat es geschrieben in einem seiner Bücher, ist es möglich, die Liebe Gottes zu predigen, ohne seinen Zorn zu verkünden? Ich habe mir auch in der Vergangenheit sehr viele Gedanken über das Thema gemacht. Und es ist interessant, man hat manchmal, wenn wir so an evangelistische Bemühungen denken, Menschen wollen erreicht werden, sollen erreicht werden mit dem Evangelium, hat man so eine Scheu, darüber zu sprechen. Man, wie ich es gerade gesagt habe, eingangs, man umschifft das gern, weil es einfach unbequem ist und du weißt nicht, wie das Gegenüber darauf reagiert. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist mir erneut deutlich geworden, im Herbst vorigen Jahres hatten wir in einem unserer evangelistischen Gottesdienste genau das Thema. Wir hatten das eine Woche dieses Thema Verderben, also in etwas anderer Form, und die Woche drauf dann, also wir hatten das Thema ewige Hölle und wir hatten das Thema ewiger Himmel, zeitversetzt. Also die eine Woche das und ein paar Wochen später das andere Thema. Und ich habe schon bei dem ersten Thema, über den Himmel spricht man ja gerne, aber über die Hölle eben nicht. Und bei dem Thema 1 habe ich so gedacht, ist es wirklich so klug, darüber zu sprechen? Und ich habe einfach gemerkt, wie sich in mir selbst etwas wehrt, darüber zu reden, weil ich weiß, was das in den Zuhörern zum Teil verursacht. Mindestens eine innere Flucht, wenn nicht sogar die tatsächliche, dass die Leute wegrennen, wenn du darüber sprichst. Weil ich habe einfach gemerkt, wenn du im Persönlichen mit Leuten sprichst, das ist so unangenehm. Das ist so, ja, grenzwertig. Aber, und dann ist mir das aufgefallen, dass wir oft nur so denken als Christen. Wisst ihr warum? Weil nämlich nach diesen beiden Teilen eine Frau zu uns kam, im mittleren Alter, und hat gesagt, sie hat viele Themen schon gehört, alltagsbezogene Themen, Seelsorgethemen und so, aber das hat sie so angesprochen, dass sie ist jetzt zum Glauben gekommen, sie hat sich auch taufen lassen, aber das war ein wesentlicher Punkt, dass sie wirklich in die Arme Jesu geflohen ist. dass sie dieses Thema hören musste. Das Thema über die Hölle. Und es hat mir wieder neu zu verstehen gegeben und zu denken gegeben, liebe gläubige Leute, liebe Christen, haltet mit diesem Thema nicht hinterm Berg. Es ist so wichtig. Wir haben den Auftrag, in Liebe und Wahrheit zu sprechen mit den Menschen. Wir sollen, wenn es um so ein Thema geht, den Leuten das nicht um die Ohren hauen. Um gar kein Thema sollen wir den Leuten um die Ohren hauen. Unsere Devise lautet nicht als Christen, dass wir den Leuten das hinwerfen und sagen, friss oder stirb. Sondern unsere Aufgabe soll es sein, wirklich uns in die Menschen hinein zu versetzen und in Liebe, aber in Wahrheit das Evangelium zu sagen. In Liebe und Wahrheit. Beides gehört zusammen. Liebe ohne Wahrheit wird zur Heuchelei führen. Wahrheit ohne Liebe ist immer gnadenlos. Und beides gehört zusammen. Liebe und Wahrheit haben sich am Kreuz von Golgatha geküsst, in Jesus Christus. Und das ist unsere Aufgabe, auch solche Themen in Liebe und in Wahrheit weiterzugeben. Mit einem weichen Herzen, mit tränenden Augen, weil wir wissen, was den Menschen, der das Evangelium ablehnt, erwartet. Und deswegen hat John MacArthur recht. Ist es möglich, die Liebe Gottes zu predigen, ohne seinen Zorn zu verkünden? Nein, es ist nicht möglich, weil wir die Liebe Gottes dann nämlich nicht verstehen werden. Es wird für uns eine billige Affenliebe bleiben. Eine Liebe, die alles unter den Teppich kehrt. Eine Liebe, die alles duldet. Eine Liebe, wo man sich alles erlauben kann, wo man tun und lassen kann, was man will. Aber das ist nicht unser Herr. Unser Herr ist heilig. Und das, was er sagt, sagt er in Wahrheit und in Liebe. Beides in vollkommener Form. Und das ist unser Vorbild. Das ist unser Vorbild. Und so wollen wir auch heute Abend an dieses Thema gehen. Denn wir sagen uns, unser Auftrag lautet, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir wollen ihnen sagen, dass Gott Wahrheit ist, dass Gott Liebe ist und dass sie auf dem Weg zur Hölle unterwegs sind. Und dass sie Konsequenzen erwartet, wenn sie nicht umkehren. Aber wir wollen so gern, dass sie gerettet werden. Und wir wollen so gern Gottes Handlanger sein und das uns von ihm gebrauchen lassen. Und beten, dass er in den Herzen der Menschen wirkt. Die Menschen müssen gerettet werden. Und wenn ich den Menschen sage, dass sie gerettet werden müssen, dann muss ich ihnen auch sagen, wovor sie gerettet werden müssen. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, dass das sonst überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn du Menschen sagst, du musst gerettet werden und du sagst ihnen gar nicht, wovor? Da ist das Nonsens. Da brauchst du den Menschen nicht sagen, die müssen gerettet werden, wenn du ihnen nicht sagst, wovor und wovon. Vor was? Vor dem Verderben. Wenn es nichts gibt, wovor der Mensch gerettet werden muss, dann ergibt es keinen Sinn, ihm zu sagen, dass er Rettung braucht. Ich brauche niemanden einen Rettungsring zuwerfen, der auf dem Trockenen sitzt. Das leuchtet uns ein. Und wenn der Mensch nicht verloren ist, muss er auch nicht gerettet werden. Weil er aber verloren ist, müssen wir genau darüber reden, über diese Verlorenheit. Das Evangelium ist nicht vollständig ohne die Wahrheit der Bibel über Gottes Heiligkeit, über Gottes Gerechtigkeit, über sein Gericht, über die Ungläubigen und eben über das Verderben. Und da möchte ich jetzt gerne einsteigen in dieses Thema. Und ich möchte beginnen, bevor ich ein Bibelwort lese, mit diesem Zitat, was so wichtig ist für die heutige Zeit. John Charles Ryle war ein begnadeter Bibelausleger in England. Ist schon sehr lange her, als er gelebt hat. Ich lese ihn sehr, sehr gerne. Und er hat in Bezug auf unser Gottesbild und auch dementsprechend, was wir als Evangelium weitergeben, vor einer großen Tragik gewarnt, nämlich, dass man ein falsches Gottesbild hat und dementsprechend auch ein falsches Evangelium weitergibt. Und er hat geschrieben, hüte dich davor, einen eigenen Gott zu fabrizieren, einen Gott, der nur barmherzig ist, aber nicht gerecht, einen Gott, der nur Liebe ist, aber nicht heilig, einen Gott, der einen Himmel für alle hat, aber eine Hölle für niemanden. Solch ein Gott ist dein eigener Götze, er ist nicht der Gott der Bibel. Das ist ein sehr nachdenkliches Zitat. Und es lohnt sich einmal, darüber nachzudenken. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich zu verstehen, wirklich zu begreifen, was ist denn das Evangelium eigentlich? Was gehört denn alles dazu? Und was wird heute in der modernen Welt, im modernen Christentum und auch im modernen Evangelikalismus, wird einfach weggelassen oder wird verschwiegen oder wird nur so halb genannt? Es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken, um nicht auf eine falsche Fährte zu kommen. Also wollen wir darüber nachdenken und es uns zu Herzen nehmen, was Ryle uns sagt. Wir wollen jetzt mal ein paar Punkte und Informationen zusammentragen, die uns die Heilige Schrift zu diesem Thema sagen. Und da muss uns auch bewusst sein, dass das nur ein Abriss sein kann, also ein Überblick. Wir können heute in den nächsten Minuten, wir können nicht erschöpfend die ganze Schrift durchgehen, was sie zu diesem Thema zu sagen hat. Aber ich möchte mal vielleicht den Überblick uns geben jetzt, und wer möchte, kann das gerne auch sich abschreiben oder abfotografieren oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. Es ist sind ein paar Punkte und jeweils mit ein paar Bibelstellen unterlegt, dass wir einfach mal einen Blick bekommen, was die Heilige Schrift über dieses wichtige Thema, also dem Teil des Evangeliums, zu sagen hat. Und das Erste ist, was auffällt, wenn du die Evangelien liest, also wo es um das Leben des Messias geht, um das Leben von Jesus Christus geht, du wirst merken, Jesus sprach sehr, sehr oft über die Hölle. Hier mal stellvertretend ein paar Bibelverse. Matthäus 10, Vers 28. Aus dem Mund Jesu: und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Hier geht es um Menschenfurcht, kontra auch Gottesfurcht. Und in diesem Zusammenhang redet Jesus vom ewigen Verderben. Er spricht im Matthäus-Evangelium in Kapitel 13 weiter davon, wo es heißt, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr merken, dass Jesus sich immer auf die Heilige Schrift stützt mit dem, was er sagt. Das bedeutet, er hat das genutzt, was damals als Heilige Schrift vorlag, das Alte Testament. Und das ist auch sehr oft, wenn du eine Bibel hast mit Parallelstellen, dann kannst du bei solchen Aussagen immer wieder Bezüge finden zu anderen Stellen der Schrift, insbesondere auch ins Alte Testament. Und das ist sehr wichtig. Als Christus auf die Welt kam und angefangen hat zu lernen, er hat immer Lehre gebracht, die schon da war, im Alten Testament. Beides gehört zusammen. Altes und Neues Testament sind nie getrennt voneinander. Sie sind nie gelöst voneinander. Sie gehören zusammen. Es ist eine Heilige Schrift, die wir finden. Der Gott des Alten Testamentes ist der gleiche Gott des Neuen Testamentes. Der Yahweh des Alten Testamentes ist der Jesus des Neuen Testamentes. Das ist wichtig zu sagen, weil heute wird, wie gesagt, versucht, das eine oder andere gegeneinander auszuspielen. Gestern Abend haben wir gehört, dass versucht wird, zum Beispiel Jesus gegen die Heilige Schrift auszuspielen, dass man sagt, wir glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Ja, natürlich glauben wir nicht in dem Sinn an die Bibel, wie wir an Christus glauben, aber wir haben gelernt, dass Jesus Christus und die Heilige Schrift eine Einheit bildet, durch welche der Heilige Geist wirkt. Das haben wir gestern Abend gehabt, dass man versucht, das auseinanderzuziehen. Und wir haben auch gesagt, wenn wir das hören, sofort stoppt, nein, ist falsch. Wir glauben an den Jesus Christus, den uns die Schrift lehrt. Von daher gehört Jesus und die Schrift zusammen. Und ähnlich verhält es sich mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Beides zusammen ist die Offenbarung Gottes. Und Jesus kam, um die Schriften zu erfüllen. Welche Schriften? Die Schriften des Alten Testamentes. Und deswegen bezieht er sich immer wieder auf das Alte Testament. Also, das Zweite, was wir uns merken dürfen nach gestern Abend, bei dem Zusammenhang, wenn dir jemand sagt, das Alte Testament brauchst du nicht, dir reicht das Neue, Stoppschild, stimmt nicht. Beides zusammen ist die Heilige Schrift. Von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 21. So, und dann haben wir halt Jesus selbst, der immer wieder auch auf das Alte Testament zurückgegriffen hat. Matthäus 23, 33, er war sehr deutlich. Hier, es kommt euch vielleicht bekannt vor, Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Hat er zu den Pharisäern gesagt. Die Pharisäer und die Sadduzäer, das war so eine sehr waren zwei sehr herausfordernde Gruppen zur damaligen Zeit. Das waren die sogenannte religiöse Elite. Das kann man heute auch vergleichen. Die Pharisäer, das waren so die haben zum Wort Gottes dazugesetzt, eigene Regeln dazu definiert und erfunden und haben eine Gesetzlichkeit eingeführt. Gibt es ja auch heute Gesetzlichkeit. Menschliche Regeln werden aufgestellt, die du so in der Heiligen Schrift gar nicht findest. Und da werden allgemeine Gesetze für alle gemacht. Das ist Gesetzlichkeit, das ist also Pharisäertum sozusagen. Und dann gab es die Sadduzäer, das war das Gegenteil. Das finden wir auch heute. Die Sadduzäer damals, die haben von der Wahrheit was weggenommen. Die Pharisäer haben zur Wahrheit dazugesetzt, haben neue Regeln eingeführt, die Heilige Schrift nicht gesagt haben oder nicht sagen. Und die Sadduzäer haben von der Heiligen Schrift weggenommen. Das finden wir auch heute, die also Teile der Heiligen Schrift einfach ungültig machen. Es ging so weit, dass die Sadduzäer nicht an die Auferstehung glaubten. Und zu den Pharisäern sagte Jesus immer wieder solche starken, krassen, herausfordernden Sätze, wo wir uns scheuen, das zu jemandem zu sagen. Ja, hat Jesus das getan. Schlangen, Otternbrut, Otterngezücht. Und er findet wieder den Bogen zum Verderben Gottes. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Also dem Verderben, welches Gott denen zufügen wird, die im Unglauben verharren werden. Es gibt noch mehr Stellen, das soll es erstmal jetzt stellvertretend hier gewesen sein. Das heißt, in der Summe, Jesus hat viel über die Hölle gesprochen. Es war eines seiner Hauptthemen. Übrigens hat er zwei Hauptthemen gehabt in den Evangelien. Es war einmal die Hölle und einmal Geld. Alles beides Themen, worüber man heute lieber im Verborgenen spricht. Jesus ganz öffentlich angesprochen. Dann das Zweite, was wir finden, das Alte Testament spricht über dieses Thema. Und hier einmal ebenfalls stellvertretend ein paar Verse. Jeremia 7, Vers 20. Darum, so spricht der Herr, Herr. Oder manche übersetzen das Herr, Jahwe. Also jedes Mal, wenn ihr Verse lest und lest hier Herr in Großbuchstaben, steht der Eigenname Gottes, Jahwe. Und hier, das ist Jeremia, ein großer Prophet des Alten Testamentes, spricht sehr oft davon, diese Doppelte, wo wir sagen, ja, das ist ja eigentlich eins zu viel, aber ist es nicht. Es macht einfach diese Ehrfurcht deutlich, mit wem er es zu tun hat. Jahwe, also alles, was immer in Großbuchstaben Herr steht, also vier Großbuchstaben steht, Gottes Eigenname. Jahwe, der ewige Ich Bin. Und es drückt nochmal die Ernsthaftigkeit aus, um was es hier geht. So spricht Jahwe, der ewige Gott. Siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh und über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes. Und er wird brennen und nicht erlöschen. Und wenn wir über solche Verse nachdenken, dann müssen wir schweigen. Dann haben wir keine Worte dafür. Dann können wir nur still sein und uns beugen vor dem mächtigen Gott, mit dem wir es zu tun haben. Weil das ist kein Spaß, was hier steht. Das Evangelium ist kein Spaß. Also das, was wir von diesem Teil des Evangeliums heute Abend hier sehen, das ist kein Zeitvertreib, dass wir sagen, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Und da unterhalten wir uns mal über dieses Thema, da wüssten wir Besseres. Da wüssten wir Schöneres. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, weil es Teil des rettenden Evangeliums ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest, wenn es um ewiges Brennen geht, was ein Feuer, was nicht erlischt. Hier erhalten wir einen Blick darauf, was die Verdammnis, was die Hölle ist. Sie ist Ausdruck des brennenden Zornes Gottes über die Sünde des Menschen, über meine Sünde, über deine Sünde. Der brennende Zorn Gottes entlädt sich über Sünde, über Sünder. Manchmal sagt man, ja, es ist so ein kluger Gedankengang, den habe ich öfter schon mal gehört, du vielleicht auch, dass manche sagen, ja, Gott unterscheidet zwischen Sünder und Sünde. Und dann hast du vielleicht mal diesen wirklich logischen Satz gehört. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das klingt logisch und es stimmt auch in gewisser Hinsicht. Aber wir müssen das mal konsequent zu Ende denken. Und dann landen wir irgendwann in der Psychologie, die sagt, wir trennen mal ganz flink den Menschen von dem, was er tut. Und spätestens dann merken wir, hier stimmt was nicht. Das passt nicht mit der Heiligen Schrift überein. Wer tut denn die Sünde? Es ist ja der Sünder, oder? Oder ist das was anderes? Ist das eine ominöse Kraft in mir, für die ich nichts kann? Also in der Weise dürfen wir das nie trennen. Sünde wird verübt vom Sünder. Und deswegen muss Gott Sünder richten, weil er Sünde tut. Das leuchtet ein. Natürlich ist es seine Liebe, die den Sünder zurückhalten will vom Verderben. Aber unsere Aufgabe muss es sein, wirklich zu schauen, was sagt denn die Heilige Schrift? Nicht, was wir irgendwo hören oder was es klug klingt oder so. Und die Bibel sagt eben sehr deutlich, dass sich Gottes Zorn über den Menschen ergießt, weil er Sünder ist. In Psalm 21, Vers 9 bis 10 steht: Deine Hand wird finden alle deine Feinde. Finden wird deine Rechte deine Hasser. Und mit Hasser sind alle die gemeint, die ungläubig sind. Wir kommen als Hasser auf die Welt, als Gotteshasser. Ich weiß, das klingt hart, aber das ist das nüchterne Fazit des Römerbriefes. Wir alle hassen Gott von Natur aus. Da ist keiner, der auf die Welt kommt und Gott liebt. Da ist keiner, der Gott sucht. Nicht ein einziger. Und mit Hasser ist eben gemeint, dass Gott die finden wird und zur Rechenschaft ziehen wird, die in ihrem Unglauben verharren und Gott ins Angesicht spucken, weil sie das Kreuz mit Füßen treten, weil sie das heilige Blut Jesu mit Füßen treten, weil ihnen die Vergebung Jesu egal ist. Weil sie sagen, ich komme alleine zurecht, und sie strecken Gott die Faust entgegen. Das kannst du tun. Aber du musst auch bereit sein, das Ende des Liedes zu singen. Wenn es heißt, dass Gottes Hand dich finden wird, weil du zu seinen Feinden gehörst, finden wird deine Rechte, deine Hasser. Wie einen Feuerofen wirst du sie machen zur Zeit deiner Erscheinung. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn und Feuer wird sie verzehren. Das gehört zum Wort Gottes dazu. Oder schaut mal hier, das ist so erschütternd. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen und lass es mal in dein Herz rein und bewege das mal in deinem Herzen, was das bedeutet. Der Sheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen in Erwartung deiner Ankunft. Boah. Was soll man dazu sagen? Ja, Herr, du hast recht. Das ist dein Wort. Wer bin ich, dass ich sage, das stimmt nicht? Hölle gibt's nicht, Verdammnis gibt's nicht, Verderben gibt's nicht. War eine Erfindung des Mittelalters, Erfindung der katholischen Kirche. Johann Tetzel, der da rumgezogen ist und hat Ablassbriefe verkauft. Ja, hat er gemacht. Und hat das völlig missbraucht, diese Lehre der Heiligen Schrift. Aber der Missbrauch, der sagt nicht, dass das nicht existiert. Und ja, also, das Alte Testament spricht sehr deutlich, fast noch deutlicher als das Neue Testament davon. Übrigens auch vom Leid Jesu. Ja, du hast vom Leid Jesu, hast du den Eindruck, dass die Schreiber der Evangelien und auch Paulus, dass die so eine Scheu haben, das Leid Jesu zu beschreiben. Du findest das Leid Jesu viel deutlicher beschrieben im Alten Testament. In den Propheten zum Beispiel. Jesaja 53 zum Beispiel ist ein Kapitel, wo uns das Leid Jesu so enorm vor Augen gemalt wird. Oder Psalm 22, Psalm 69 und so weiter und so weiter. Und ähnlich ist es mit anderen Themen auch. Und es hat auch eben den Eindruck, dass das Alte Testament oft deutlicher spricht vom Verderben als das Neue Testament. Dann gehen wir weiter. Drittens, das letzte Buch der Bibel spricht über die Hölle. Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Kapitel 21, Vers 8. Aber den Feigen und den Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und interessant ist, dass im Kapitel 21 der Offenbarung es eigentlich um den neuen Himmel geht. Also um genau das Gegenteil. Offenbarung 21, Vers 1 heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und dann werden die Eigenschaften aufgezeigt, was uns, als wenn wir Christus gehören, wenn unser ganzes Vertrauen auf ihm liegt, wenn wir wissen, er hat unsere Schuld bezahlt, was uns auf dieser neuen Erde, wo wir leben werden für alle Ewigkeit, der neue Himmel ist die neue Erde, die in Offenbarung 21 geschildert wird. Was uns dort erwartet, da werden alle Eigenschaften aufgezeichnet, die wir auf dieser Erde gar nicht finden. Ja, wo es zum Beispiel heißt, alle Tränen werden abgewischt. Der Tod wird nicht mehr sein. Leid wird nicht mehr sein. Geschrei wird nicht mehr sein. Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das wird charakterisiert, oder die neue Erde wird charakterisiert von diesen Dingen. Genau das Gegenteil, was wir da so sehen in der Welt da draußen. Und auch oft in unserem Leben. Und dann schwenkt Johannes um und sagt, ja, aber. Und das ist so ernst, dass im letzten Buch der Bibel auf den letzten Zeilen nochmal das Evangelium steht. Das da. So ernst ist das, dass Gott sagt, selbst auf den letzten Kapiteln, auf den letzten Metern der Heiligen Schrift sozusagen, bringe ich nochmal das Evangelium. Und ich bringe nochmal die Aufforderung, umzukehren, vom Baum des Lebens zu essen und nicht verloren zu gehen. So ernst ist das, dass Gott, dass der Heilige Geist Zeit aufwendet, um bei dem, der am Ende der Heiligen Schrift angekommen ist, weil er sie von vorne bis hinten vielleicht durchgelesen hat und sie vielleicht nie mehr in die Hand nimmt, nochmal zu sagen, du, der Himmel steht und die Hölle ist da. Und es geht so weit, dass er die letzten Verse der Bibel, die habe ich jetzt nicht hier drauf, die lese ich aber jetzt vor Offenbarung 22, Vers 20 und 21, das so zusammenfasst, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade, die uns rettet vor dem Verderben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und dann nochmal Amen. So sei es. Und in Vers 20 habe ich gerade gelesen, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wenn du den griechischen Text kennst oder es nachliest irgendwo, dann liest du für bald, liest du ein Wort, was du im Deutschen wiederfindest. Da findest du im Griechischen für bald das Wort tachy. Und das heißt schnell. Und davon ist der Tachometer abgeleitet in unserer Sprache. Der Tachometer, die Tachometeranzeige, wenn du 150 fährst, zeigt der Tacho 150 an, du bist schnell unterwegs. Und dieses Wort steht hier im Grundtext. Siehe, ich komme schnell, sagt Jesus. Schnell. Ich komme blitzartig. Ich komme, wenn du es nicht erwartest. Ich bin auf einmal da. Und das macht es so ernst. Das macht das Evangelium, ihr Lieben, so ernst. Und auch für dich gilt, wenn du nicht mit Christus versöhnt bist heute Abend, dann musst du ihn erwarten, wie er schnell kommt zum Gericht. 150.000 Menschen sterben jeden Tag. Du kannst morgen dabei sein. Bist du versöhnt mit ihm? Bist du gerettet durch das Blut von Jesus Christus? Hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Hast du ihn um Vergebung deiner Sünden gebeten? Setzt du dein ganzes Vertrauen, und das ist Glaube, setzt du dein ganzes Vertrauen auf ihn? Da geht es um nichts, was du tun musst, an Leistungen, an Werken oder sonst was. Es geht einfach schlicht und ergreifend um die Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Ist irgendjemand Ominöses? Ist der vielleicht, von dem du so oft gehört hast? Ist der vielleicht jemand, wo du sagst, in dem Elternhaus bin ich aufgewachsen, wo jeden Tag die Andacht gemacht worden ist, aber irgendwie ist da noch so eine Mauer zwischen mir und ihm? Ist er etwas Persönliches für dich, dass du sagst, das ist mein Herr, das ist mein Jesus? Und ich bin so dankbar, Herr, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich weiß, ich liege so oft daneben und ich bin ein großer Sünder und ich mache jeden Tag so viel Mist. Aber am Ende des Tages darf ich zu dir kommen und ich darf wissen, Herr, ich bin dein. Weil ich dir glaube, dass du am Kreuz meine Schuld bezahlt hast und dass du mir vergeben hast. Und ich darf glauben, es geht nicht um das, was ich tue. Es geht um das, was du getan hast am Kreuz, als du gerufen hast, das ist vollbracht, als du alle meine Sünden auf dich genommen hast, meine Hölle erduldet hast, meine Hölle getragen hast, damit ich dort nicht hin muss. Ist Jesus das für dich? Dann gehörst du zu den glücklichsten Menschen auf diesem Planeten, die sagen können, mir ist vergeben, für Zeit und Ewigkeit. Und da muss ich da nicht hin. Da muss ich da nicht hin. Das Fazit, das Thema Hölle ist keine Erfindung oder gar, wie es einige behaupten, erdacht von der Kirche des Mittelalters, um dem Volk Angst und Schrecken einzujagen oder in Unterwürfigkeit zu halten. Es ist die Lehre der Heiligen Schrift. Und sie ist eingeordnet, damit wir es mal hören, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen irgendwo, unter der theologischen Rubrik oder Kategorie Eschatologie. Und die Eschatologie, manche sagen Eschatologie, das ist eigentlich egal, wie man es ausspricht. Wichtig ist, dass wir wissen, wenn wir das Begriff lesen, Eschatologie oder Eschatologie, das bedeutet die Lehre der letzten Dinge. Also alles, was so in der letzten Zeit dann passiert, auch nach dem Sterben, wie es dann weitergeht, mit Himmel und Hölle, mit Gericht und was weiß ich, was da alles dazugehört noch, sammelt man unter diesem theologischen Begriff. Genau. Also, die Bibel geht zweifelsfrei von der Realität des Verderbens aus. Und aus den Schriftstellen, die wir hier gelesen haben, erkennen und verstehen wir auch den nächsten Punkt. Viertens. Die Hölle ist ein realer Ort. Und jetzt fällt es uns wirklich schwer, darüber nachzudenken. Keiner war dort und ist zurückgekommen. Und vergesst übrigens ja mal sowas, ja, dass jemand sich hinstellt bei YouTube und sagt, ich war in der Hölle und bin zurückgekommen. Gibt es ganz viele Videos, kannst du vergessen, kannst du knicken. Die Schrift sagt, wer dorthin kommt, der kommt nicht mehr zurück und kann da ein Video drehen oder irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der hat zu seinen Schülern damals gesagt, seinen Bibelschülern, ich könnte euch 2 Wochen mal in die Hölle schicken, damit ihr dann zurückkommt und die Ernsthaftigkeit des Evangeliums noch mehr versteht. Das hat er gesagt zu seinen Schülern. Aber es geht ja nicht. Und ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Weil die Bibel ein katastrophales Bild davon zeigt, von diesem Ort. Dieser Ort ist das Schlimmste und es ist kein Bild und es ist kein Gleichnis. Auch die Geschichte im Lukas-Evangelium vom armen Lazarus, es ist kein Gleichnis. In einem Gleichnis werden nie Namen genannt. Dort werden Namen genannt. Es ist kein Gleichnis. Dieser Ort wird in der Schrift als etwas sehr Schlimmes dargestellt. Das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Das hat mal jemand formuliert, positiv und negativ. Der schönste Ort auf der Erde. Ich weiß nicht, wo der ist. Irgendwo vielleicht in der Südsee, unter Palmen, am Strand, würde ich jetzt mal so assoziieren. Oder nimm den schönsten Ort, der dir einfällt, auf der Erde. Ist nicht annähernd so schön wie der kleinste Ort auf der neuen Erde im Himmel. Nicht annähernd so schön. Umgedreht gilt es aber auch. Der schrecklichste Ort auf der Erde, der schrecklichste Umstand auf dieser Erde, ist nicht annähernd so schlimm wie der Anfang der Hölle oder der Vorhof zur Hölle, wie auch immer. Hat mal jemand formuliert. Die Bibel beschreibt ihn als Ort, diesen Ort, als tatsächlichen Ort. Man kommt schnell hinein, aber man kommt nie wieder raus. Es gibt keine Möglichkeit, ein Rückfahrticket zu ziehen. Es ist ein One-Way-Ticket in die Ewigkeit. Es ist Endstation Hoffnungslosigkeit. Es ist der grausamste Ort den es je gibt und den es je geben wird. Und es ist kein zeitlicher Ort, es ist ein ewiger Ort. Und es wird beschrieben als ein Ort der ewigen Strafe. Ihr könnt euch die Bibelverse gerne notieren oder, wie gesagt, abfotografieren oder wie auch immer. Es ist ein Ort des ewigen Feuers. Matthäus 25, 41. Es ist ein Ort des ewigen Brennens. Jesaja 33, Vers 14. Es ist ein feuriger Ofen, so wird es beschrieben. Sicherlich gibt es auch verschiedene Bildersprachen, um das deutlich zu machen. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Ofen, wie wir ihn kennen. Und dennoch reicht das Bild schon aus, um zu verstehen, das muss so schlimm sein. Wir haben keinen Ofen mehr zu Hause bei meinen Schwiegereltern. Wenn ich da bin und schaue durch das Glas in das Brennende, ich stelle mir manchmal vor, Mann, wie schlimm muss das sein, in der Hölle zu sein. Oder wenn du im Sommerabend am Lagerfeuer sitzt und du siehst einen großen, du siehst die Glut, und du ziehst den Bogen zu diesen biblischen Wahrheiten, es ist schon erschütternd, wirklich erschütternd. Es wird uns beschrieben als ein Feuersee, Offenbarung 20, Vers 15. Ein Ort von Feuer und von Schwefel, Offenbarung 14, Vers 10. Ein Ort unauslöschlichen Feuers, Matthäus 3, Vers 12. Oder als ein Ort verzehrenden Feuers, auch Jesaja 33, Vers 14. William C. Nichols sagte, die Hölle ist ein Ofen eines unauslöschlichen Feuers. Ein Ort der ewigen Strafe, in dem ihre Opfer sowohl in ihrem Körper als auch in der Seele gequält werden, entsprechend ihrer sündhaften Natur, den tatsächlich begangenen Sünden und der Menge Licht, das sie ablehnten. Und somit ist die Hölle demnach ein realer Ort, an dem eben Gottes Zorn als ein verzehrendes Feuer offenbart wird. Die Hölle ist Ausdruck des gerechten Zornes Gottes. Es hat mal jemand die Frage gestellt, ist Gott in der Hölle? Schon mal drüber nachgedacht? Was sagt die Heilige Schrift von seiner Anwesenheit? Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Wir können es nicht bis ins kleinste Detail ausloten. Paul Washer hat mal gesagt, der Himmel ist Himmel, der Himmel ist der Himmel, weil Gott dort ist. Und die Hölle ist die Hölle, weil Gott dort ist. Das müssen wir jetzt nicht zu Ende denken. Ja, also, aber nimm diesen Gedanken mal. Was macht den Himmel aus? Gott. Seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, sein Licht, seine Wärme, seine Wahrheit. Was macht die Hölle aus? Gottes Zorn. Gottes Gericht. Gottes Wahrheit. Gottes Heiligkeit. Also wenn du es nur mal von Gottes Eigenschaften betrachtest, ist er sowohl dort als auch dort. Deswegen ist es ja so ernst, wenn der Hebräerbrief schreibt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und in diesem Feuer werden die Verlorenen brennen, aber nicht verbrennen. Einige Hinweise gibt uns Lukas 16, Vers 24. Aber zum Beispiel wegen dem Feuer, hier habt ihr das Beispiel vom Dornbusch. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, ein Feuer, das nie erlischt. Wir kennen das nicht. Wir haben unsere Feuer, die wir haben, die wir anzünden, die erlöschen. Das Feuer ist runtergebrannt, der Ofen geht aus, das Lagerfeuer erlischt, das Streichholz brennt runter. Aber hier bei der Berufung von Mose haben wir schon einen Hinweis, dass das Feuer Gottes ein anderes ist, als wir es kennen. Wo dieser Ort ist, wird uns nicht gesagt. Wie gesagt, Lukas 16, 24 gibt uns ein paar Hinweise, aber wo dieser Ort ist, wissen wir nicht. Manche Theologen sagen, er ist irgendwo im Universum, andere sagen, die Hölle ist im Erdkern, der ja bekanntlich aus flüssiger Lava besteht, aber das wäre alles Spekulation, das wäre alles Mutmaßung, darauf wollen wir uns nicht einlassen. Es hat keinen Zweck zu schauen, wo ist dieser Ort. Wir wissen aus der Schrift, dass es ihn gibt. Es ist eine andere Dimension, wirklich eine andere Dimension. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass die Bibel, wenn sie vom Himmel spricht, stets von oben spricht, von aufwärts. Wenn die Bibel davon spricht, dass jemand zu Gott gehört hat und zu ihm geht, spricht sie auch von aufwärts. Und wenn sie von Menschen spricht, die Gottes Gericht ereilt, spricht sie von abwärts. Das wird uns gesagt. Auffahren und hinabfahren. Sprüche 15, 24, der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol unten entgeht. Lukas 10, Vers 15, und du Kapernaum wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Also hier merken wir das, ja? Also hoch und runter. Und wir sind im Grunde zwischendrin. Du lebst jetzt zwischendrin. Du lebst zwischen oben und unten, um mal bei diesem Vergleich zu bleiben. So, und dann vorletzter Punkt. Die Hölle ist ein ewiger Ort. Das Verderben ist ewig. Es gibt dort keine Zeit. Matthäus 3,12, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Oder Judas 1, Vers 7, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Und dann nochmal Offenbarung 14, 11 haben wir ja schon gehabt vorhin. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles, was dort geschieht, und wie es dort sein wird, ist endgültig. Die Hölle ist ein Ort, der unbegreiflich schrecklich sein muss. Und das hört nie auf. Wir haben einen älteren Bruder bei uns in der Gemeinde, der kam vor, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her zum Glauben, aus dem Okkultismus raus. Und er hat sich auch sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und jedes Mal, wenn er darüber spricht, sagt er, Thomas, ich kann das überhaupt nicht begreifen. Das ist ewig. Ewig. Das hört nie mehr auf. So wie auch der Himmel nie mehr aufhört. Der schönste Ort. Für immer. Aber auch dieser schreckliche Ort. Für immer. Es ist ein Ort der absoluten Verlassenheit und der völligen Verzweiflung, der körperlichen Schmerzen und der seelischen Pein. Niemand soll dorthin. Niemandem wünschen wir das. Deswegen warnen wir die Leute. Es gibt keine Chance auf Verbesserung der Umstände. Einmal drin. Immer drin. Ein Ort der absoluten Finsternis, der absoluten Depression. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Und da gibt es ja manche, die sagen, ja, die Hölle ist nicht ewig. Aber es gibt einen Vers, da kannst du diese Lehre, diese Auffassung, kannst du mit einem Satz widerlegen, mit diesem Vers. Weil schau mal, was für eine Konsequenz sich aus dieser Aussage Jesu ergibt. Jesus sagt, diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier hast du zweimal in einem Satz das gleiche Wort, ewig, aionos. Und das heißt zweimal das gleiche, nämlich niemals endend. Die Konsequenz wäre, wenn der Ort der Verdammnis nur begrenzt ist von der Zeit, was ist denn die Konsequenz dann? Dann gilt das auch für den Himmel. Würde die Konsequenz ja sein. Ist es aber nicht. Aionos oder Aionios, ohne Ende, immerwährend, niemals aufhörend, endlos. Also was heißt das Wort ewig? Und liebe Geschwister, es ist zunächst die Frage, bin ich selbst mit Gott versöhnt? Interessant ist, du kannst auch als jemand, der nur von der Form her zur Gemeinde gehört, das Evangelium verbreiten. Es geht. Du kannst bei den Zelttagen mitarbeiten, bist selber gar nicht gerettet. Deswegen ist das die wichtigste Frage, die du heute Abend stellen musst. Bin ich überhaupt dabei? Gehöre ich dazu? Das ist mir klar geworden. Wir hatten vor einigen Monaten bei uns im Gottesdienst am Vormittag einen älteren Mann, der seit einigen Wochen bei uns zum Gottesdienst kommt. Den haben wir übers Kaffee kennengelernt, über unser Café. Er kam jetzt in den Gottesdienst, hat immer verkehrt rumme Kreuze umgehabt, weil er diese ganze Musik gehört hat, diese ganze Heavy-Metal-Musik und so weiter. Und kam in unser Café und war ganz seltsam, der Anblick, hatte beides um den Hals hängen. Richtiges Kreuz und verkehrt rummes Kreuz, beides. Ich habe ihn dann irgendwann mal nach 3 Wochen gefragt, sag mal, du musst mir mal was erklären jetzt. Was bedeutet denn das, dass du alles beides um hast? Das ist ja ein Widerspruch. Du kannst ja nicht das Kreuz Jesu um den Hals haben und das Satanskreuz um den Hals haben. Er sagt, das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, das ist einfach die Musikrichtung, die ich höre. Die haben halt solche Symbole, aber was die bedeuten, ja, gibt's. Machen sich keine Gedanken drüber. Dann kommt er zu uns in die Gemeinde und hat nur noch das Kreuz richtig rum um. Ist aber noch nicht gerettet gewesen, zumindest vor ein paar Monaten noch nicht. Und sagt im Gottesdienst, wir haben da so eine Zeugnisrunde gehabt, so ein paar Minuten, und hat das Mikrofon genommen dann und hat gesagt, seitdem er hier ist, merkt er, wie es ihm Schritt für Schritt in seinem Inneren besser geht. Seine Panikattacken hören auf oder werden weniger. Sein Inneres kommt zur Ruhe. Er merkt, wie ihm das gut tut, diese Lieder, die gesungen werden, das Wort Gottes, was gelesen wird. Aber er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gläubig. Aber er hat, ohne dass er es geahnt hat, in gewisser Weise das Evangelium gesagt. Weil am Abend bekomme ich eine WhatsApp auf mein Handy von einer mittelalterlichen Frau, die auch in der Gemeinde saß an dem Vormittag, und hat gesagt, das, was derjenige dort am Vormittag gesagt hat, das hat mich so ins Nachdenken gebracht. Ich mache jetzt ganze Sache mit Jesus. Da dachte ich, halt, hallo, der ist ja ungläubig gewesen. Der war ja religiös angestrichen, gerade mal. Und er hat jetzt was gesagt und das hat Gott benutzt, damit da jemand ins Nachdenken kommt und ist zum Glauben gekommen. Das sind Gottes Wege, die verstehen wir manchmal nicht. Was ich damit sagen will ist, du kannst hier sitzen und weißt, du gehörst nicht zu Jesus. Du hast einen frommen Anstrich und du bist bei den Tagen der Zelttagen dabei oder wo auch immer in deiner Gemeinde dabei und du machst irgendwelche Dienste an den Kindern oder bei der Jugend oder im Verteildienst und das ist gut, aber du vergisst deine eigene Seele. Deswegen ist die erste Frage, wie stehst du zu Jesus? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ist er wirklich dein Gott, dein Retter und dein Herr? Wenn nicht, geh nicht raus, ohne dass du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast. Geh nicht raus. Ich weiß, die Straßen sind heute nicht glatt, aber dir kann trotzdem ein Unfall passieren und du gehörst noch heute zu den 150.000 an diesem Datum. Deswegen geh nicht raus und lass das verstreichen. Schon gar nicht im Anblick eines solchen Themas. Und das Zweite ist, lass dich gebrauchen. Davon bin ich ja gerade ausgegangen. Jetzt muss ich sehen, dass ich wieder den Faden zurückgewinne. Lass dich gebrauchen. Wenn du über sowas, so ein Thema hörst und du gehörst zu Christus, lass dich gebrauchen, um das Evangelium rauszutragen. Lass dich gebrauchen, um das ganze Evangelium zu sagen. Lass dich gebrauchen, um den Menschen zu sagen, hey, du bist verloren. Gott hat dich gemacht und du musst irgendwann vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für das, was du getan hast. Und das Urteil wird nicht gut ausfallen, weil du nicht versöhnt mit ihm bist. Das ist deine Aufgabe als Christ. Sei kein U-Boot-Christ, die nur Sonntagvormittag auftauchen, wenn es zur Gemeinde geht. Sondern sei jemand, der das wirklich lebt. Sei jemand, der Christus liebt, der ihn immer mehr lieben lernt, der Jesus an die erste Stelle im Leben setzt und der bereit ist, ihm zu folgen. Sei bereit, dass du jemand bist, der sich von ihm gebrauchen lässt. Der sagt, Herr Jesus Christus, hier bin ich. Nimm mich, meine Zeit ist so begrenzt. Weißt du, ich bin jetzt 46. Vor 20 Jahren war ich 26. Das sind 20 Jahre, die sind an mir vorbeigerauscht. Und dir wird es genauso ergehen. In 20 Jahren, wenn der Herr Gnade schenkt, bin ich 66. Das Leben ist so im Vergleich zur Ewigkeit. Und du bist hier hingesetzt an den Ort, wo Gott dich hingepflanzt hat, er wirklich hingepflanzt hat, das kann man so sagen nach Galater 1, dass du dort Frucht bringst, dass du dort leuchtest, dass du dich dort gebrauchen lässt. Und dazu ist es wichtig, dass du davon Kenntnis hast, von dieser Lehre der Heiligen Schrift. Und dann wird es für dich zu einer verändernden Botschaft, obwohl sie negativ ist, wird es was Gutes in dir bewirken, dass du noch mehr darauf dringst, Christus zur Ehre zu leben. Und Menschen, die verloren sind und das hören, wird es zum Heil ausschlagen, weil das Gottes Weg ist. Das Evangelium zu bringen mit der erst schlechten Nachricht, dass wir alle verloren sind, dass der Mensch verloren ist, um dann zu sagen, es gibt Rettung für dich durch das Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus gestorben ist, so schlimm hingerichtet worden ist, damit wir dort nicht hin müssen, an diesen Ort der Qual. Deswegen ging er für uns in die Gottesferne, die ich verdient habe, ging er ins Gericht Gottes, was ich verdient habe, nahm er meine Sünden auf sich, die normalerweise ich hätte tragen müssen, für alle Ewigkeit. Deswegen ist er gestorben und ist er auferstanden, deswegen ist er in den Himmel gefahren und deswegen wird er wiederkommen, so wie er es gesagt hat. Zum Heil denen, die auf ihn vertrauen, aber zum Gericht für alle die, die ihn ablehnen. Das ist das Evangelium, was wir den Menschen sagen wollen. Und das ist auch das, was ich euch heute Abend sagen wollte zu diesem Thema. Man könnte jetzt noch viel dazu sagen, aber wir wollen das jetzt beschließen. Johannes 3,36 ist mein Schlusssatz. Wer an den Sohn glaubt, Glaube bedeutet vertraut. Ich vertraue dir, Herr, das ist Glauben. Dass das stimmt, was du gesagt hast. Ich vertraue dir. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er bleibt auf dir, wenn du Christus nicht gehorchst. Gnade allein. Davon sind wir ausgegangen und dahin gehen wir zurück. Gnade allein ist es, was einen Menschen davor rettet. Wir merken, niemand kann sich selbst an den Haaren packen und dort herausziehen. Gnade allein, durch Christus allein, ist Rettung möglich. Amen.